Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag und mit folgenden Themen. Durch die Streiks bei der Fluggesellschaft Germanwings fallen bis zum Neujahrstag mehr als 170 Flüge aus. Und in unserer aktuellen Pflegeserie sprechen wir über die Frage, wie sich Betrug in der Pflegebranche besser vermeiden lässt. Zuerst aber beginnen wir mit einem Jahresrückblick. Handelskriege, Brexit, Niedrigzinsen, das waren einige der großen Themen, die die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr entscheidend geprägt haben. Vor allem für die deutsche Industrie war es ein schwieriges Jahr. Viele Anleger dagegen können trotz aller Turbulenzen zufrieden sein, wie Claudia Werle berichtet.
Es ist offensichtlich. Die Weltkonjunktur hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verlangsamt. Einzelne Branchen stehen massiv unter Druck. Die Maschinenbauer gehören dazu, aber auch Unternehmen aus der Chemiebranche und der Elektroindustrie. Und natürlich die Autohersteller und die Zulieferer. Arbeitsplätze fallen weg, Beschäftigte gehen auf die Straße.
Tut schon weh.
Ich finde es eine Unverschämtheit, dass 1 Milliarde an die Aktionäre ausgeschüttet wird als Dividende. Und dann, um 500 Millionen zu sparen, werden weltweit über 20.000 Menschen entlassen. Das finde ich ein absolutes Unding.
Gründe für den wirtschaftlichen Abschwung gibt es viele. Die einen argumentieren, dass nach den langen Jahren des Aufschwungs irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es konjunkturell nicht mehr so gut läuft. Anderen bereitet das Hin und Her in Sachen Brexit große Sorgen. Und vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Global agierende Unternehmen bekommen das mittlerweile empfindlich zu spüren, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Also 2019 ist das Jahr der Industrierezession. Die exportorientierte Industrie steckt in der Rezession.
Und was man auch nicht vergessen darf, viele Branchen stecken derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank, nennt nur ein Beispiel, was gut zeigt, um welche Dimensionen es da geht.
Also eine Firma, die zwar 2000 neue Arbeitsplätze schafft bei der Elektromobilität, aber gleichzeitig 9000 Plätze abbaut in der Produktion herkömmlicher Automobile, die gibt so ein bisschen das Bild, wie ein solcher Strukturwandel die Beschäftigten und damit die Gesellschaft unter Stress setzt.
Dazu will nicht so recht passen, dass an der Börse die Kurse steigen. Der DAX hat Ende 2019 sogar neue Jahreshöchststände erreicht. Eigentlich müssten die Finanzmärkte auf diese schwierige Gemengelage ganz anders reagieren, findet Aktienhändler Stefan Schaffeter von der Baader Bank. Aber es sind die Notenbanken, die Zinsen niedrig halten, die Anreize geben, damit investiert wird.
Es ist genug Geld vorhanden, das die Zentralbanken nach wie vor in den Markt geben. Und das fängt halt einfach viel auf und lässt die Märkte ein bisschen sorglos agieren.
Und es schwingt viel Hoffnung mit. Die Hoffnung, dass es der deutschen Exportwirtschaft in Zukunft wieder besser geht und dass sich der private Konsum besser entwickelt als gedacht. Eine Garantie, dass es wirklich so kommen wird, die gibt es allerdings nicht. Denn an den schwierigen äußeren Rahmenbedingungen wird sich so schnell nichts ändern. Das gilt für den Strukturwandel genauso wie für die vielen politischen Unsicherheitsfaktoren. Hier bei uns in Deutschland geht beispielsweise die Ära Merkel zu Ende. Und was kommt dann? Oder, anderes Beispiel, die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Da ist mit schnellen Lösungen nicht zu rechnen, fürchtet Achim Wambach vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Dafür ist der Konflikt zu tief. Das ist nicht nur ein reiner Handelsstreit, sondern das ist ein zugrunde liegender Konflikt. Wo sind die Technologien der Zukunft? Und der wird auch über 2020 hinausgehen.
Trotz Konjunktursorgen war 2019 für Anleger ein gutes Jahr, wie Claudia Werle berichtete. Am Ende der Sendung, da schauen wir dann nochmal auf den heutigen Börsenhandelstag, den letzten in diesem Jahr. Zuerst aber sprechen wir über die Lufthansa-Tochter Germanwings. Während viele Unternehmen das Jahr derzeit ruhig ausklingen lassen, geht es dort hoch her. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat zum Arbeitskampf aufgerufen. Begonnen hat der Streik heute Morgen, dauern soll er noch bis zum Neujahrstag um Mitternacht mindestens. Zumindest bisher hielten sich die Folgen für Urlauber aber in Grenzen, wie Jochen Hilgers berichtet.
180 Flüge fallen bei Eurowings bis zum Neujahrstag aus. Trotzdem halten sich die Folgen in Grenzen. Denn nur wenige Passagiere strandeten bislang zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn, dem Drehkreuz von Eurowings. Für die fliegt die kleine Schwester Germanwings innerdeutsche und kurze internationale Verbindungen. Mit 3 Tagen Vorlauf konnte Eurowings seine Fluggäste auf andere Maschinen oder die Bahn umbuchen. Das gelang offenbar überwiegend reibungslos. Seit Monaten schwelt der Streit zwischen Eurowings und der Flugbegleitergewerkschaft UFO. 12.000 Mitglieder hat UFO nach eigenen Angaben. Vertreter der Gewerkschaft zeigten sich geradezu euphorisch über ihren Streikerfolg. Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet. UFO meint, dass die Stimmung im gesamten Lufthansa-Konzern im Keller sei. Die Eindrücke am heutigen Tag lassen für die Zukunft nichts Gutes erahnen. UFO drohte bereits am Vormittag mit weiteren Streiks, dann möglicherweise bei Eurowings oder dem Mutterkonzern Lufthansa. Diese Streiks würden noch eine ganz andere Dimension erreichen als die 3 Tage des Germanwings-Streiks rund um Neujahr.
Im Tarifstreit mit der Lufthansa und ihren Töchterunternehmen hat die Gewerkschaft UFO einen weiteren Streik begonnen, Jochen Hilgers berichtete. Die Bedeutung deutscher Firmen in der globalen Börsenwelt nimmt ab. Das zeigt eine neue Studie der Beratungsgesellschaft EY. Während vor der Finanzkrise 2007 noch 7 der 100 wertvollsten Börsenunternehmen weltweit aus Deutschland kamen, schafften es dieses Mal nur noch der Softwarekonzern SAP und Siemens ins Ranking. Das wertvollste Unternehmen weltweit ist aktuell der arabische Ölkonzern Saudi Aramco und mehr als die Hälfte der gelisteten Unternehmen stammte aus den USA. Gerade diese Übermacht der amerikanischen Tech-Konzerne sorgt aber zunehmend für Kritik und zwar auch im eigenen Land, wie Markus Schuler berichtet.
In Washington scheint der Geduldsfaden zu reißen. Der Frust über Facebook, Google und andere Tech-Unternehmen ist deutlich gewachsen. Der demokratische Senator Richard Blumenthal hat den Unmut bei einer Anhörung so formuliert.
People are angry and scared.
Die Menschen sind mehr als je zuvor verärgert und verängstigt. Denen ist es egal, ob es dazu ein Bundes- oder Landesgesetz gibt. Sie wollen aber ein Gesetz. Den größten Schock bei den Tech-Unternehmen hat aber die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren ausgelöst. In einem Wahlwerbespot kündigte sie an, im Falle eines Sieges einige der Technologieriesen zerschlagen zu wollen. Es ist Zeit, die Tech-Konzerne zu zerschlagen, damit sie nicht mehr so viel Macht über uns haben. Ich habe einen Plan entwickelt, um Verbraucher zu schützen und den Wettbewerb zu erhalten. Der Unmut richtet sich vor allem gegen Facebook und seinen Chef Mark Zuckerberg. Auf einer Mitarbeiterversammlung im Herbst, die heimlich mitgeschnitten wurde, hatte er vor einer möglichen US-Präsidentin Warren gewarnt. Da gibt es jemanden wie Elizabeth Warren, die denkt, man könne die Tech-Unternehmen zerschlagen. Wenn sie zur Präsidentin gewählt wird, dann werden wir uns vor Gericht wiedersehen und ich wette, wir werden gewinnen. Aber natürlich nervt es, gegen die eigene Regierung zu klagen. Carl Giordino von der Silicon Valley Leadership Group, einer Interessenvertretung der Tech-Unternehmen, glaubt, dass die goldenen Jahre vorbei sind, wo die Silicon Valley-Unternehmen mit der Politik in Washington ganz eng waren. Im TV-Programm von Voice of America sagt er, zwischen der US-Hauptstadt und der weltweiten Hauptstadt für Innovation stehen die Zeichen zwar nicht auf Scheidung, aber die romantischen Zeiten sind vorbei. Den Tech-Unternehmen könnten neben neuen Gesetzen vor allem weitere Geldstrafen drohen. Die im Herbst verhängte 5 Milliarden Strafzahlung gegen Facebook hat den Aktienkurs des Unternehmens nicht etwa nach unten gezogen, sondern in die Höhe getrieben. Die Börsenanalysten waren nämlich der Meinung, dass die 5 Milliarden Dollar Strafe, die die Aufsichtsbehörde FTC verhängt hatte, höchstens die Portokasse des sozialen Netzwerks belaste. Im Silicon Valley hat man weniger vor Geldstrafen Angst. Es sind eher neue Gesetze, die dem Verbraucher mehr Rechte an den eigenen Daten einräumen könnten, die die Konzerne nervös werden lässt. Noch schlimmer wäre es, wenn Google und Facebook und andere nicht mehr die User-Daten zum Verkauf von Werbeanzeigen nutzen könnten. Das ist es, was die Tech-Bosse fürchten wie der Teufel das Weihwasser.
Tech-Konzernen in den USA könnten im neuen Jahr strengere Regeln drohen, wie Markus Schuler berichtete. Neue Regeln und Gesetze, die gibt es mit dem Jahresstart auch hierzulande zuhauf. Unter anderem werden Angehörige bei der Pflege entlastet. Bisher war es so, dass, wenn ältere Menschen ihre Pflege nicht selbst bezahlen konnten, oft ihre erwachsenen Kinder dafür aufkommen mussten. Ab dem 1. Januar gilt das aber nur noch, wenn die Angehörigen jährlich mehr als 100.000 Euro brutto verdienen. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Bei den Kosten für die Pflege von Angehörigen geht es um tatsächliche Belastungen. Es geht aber auch um Angst. Angst, von Kindern für die Pflege der Eltern aufkommen zu müssen, von Eltern zur Last zu fallen. Deutlich weniger Familien werden ab Januar davon betroffen sein. Im Bundestag hatte Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil sein Angehörigenentlastungsgesetz so begründet.
Wenn man sich das vergegenwärtigt, dass für viele Familien es emotional belastend sind, wenn Angehörige pflegebedürftig werden, dass es organisatorisch anstrengend ist, dass es oft Menschen sind, die in der Mitte des Lebens stehen, die arbeiten, die vielleicht auch Kinder erziehen, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jedenfalls unkalkulierbare finanzielle Risiken beim Unterhaltsrückgriff diesen Menschen von den Schultern zu nehmen. Das machen wir heute, meine Damen und Herren.
An sich sind Verwandte in direkter Linie füreinander unterhaltspflichtig, also Eltern für Kinder und Kinder für Eltern. Die Kommune als Sozialhilfeträger kommt bei Bedürftigkeit zwar erst einmal für die Kosten der Pflege auf, kann sich dann aber das Geld bei den Angehörigen zurückholen. Tatsächlich geschieht das schon bisher nur in einem Bruchteil der Fälle, weil die Kommunen unterschiedlich damit umgehen und weil der sogenannte Selbstbehalt schon jetzt das schützt, was die Kinder selbst zum Leben brauchen. In Zukunft soll ihnen sehr viel mehr bleiben. Der Zugriff soll erst ab einem Bruttojahreseinkommen von 100.000 Euro möglich sein. Trotz Kritik in vielen Details, Zustimmung dafür gibt es in allen Parteien und in der Anhörung im Bundestag auch vom Sozialverband VdK. Ines Verspohl.
Es ist auch eine Form der gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Es gibt Familien, die haben 3 Pflegefälle. Da sind Familien stark belastet durch jahrelange Heimkosten. Andere Familien haben keinen Heimpflegefall. Und deshalb finden wir, das ist eine Aufgabe, die muss die gesamte Gesellschaft schultern.
Die Mehrkosten tragen die Kommunen. Gegenüber dem Deutschlandfunk-Hintergrund kritisiert das Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag bei allem Verständnis für das Gesetz.
Mehr Menschen müssen in Pflege. Und das bedeutet für die Angehörigen natürlich auch immer die Sorge vor finanzieller Überforderung. Diese Sorge wird gedämpft, das finde ich ganz positiv. Ich hätte mir nur gerne gewünscht, dass der Bund gesagt hätte, wir wollen dieses Gesetz, wir bestellen das, aber dann bezahlen wir auch. Nur das tut der Bund nicht.
Dedi rechnet mit 500 Millionen Euro im Jahr, der Bund geht von 300 Millionen aus. Prognosen sind auch deshalb schwierig, weil niemand weiß, wie viele Menschen bisher mit Rücksicht auf die Kinder, auf die Pflegeunterbringung verzichtet haben. In einer Erklärung sicherte der Bund den Ländern zu, bis 2022 die tatsächlichen Kosten zu evaluieren. Sollte die Mehrbelastung hoch sein, soll über eine Entlastung gesprochen werden. Dass die Beträge so hoch sind, dass nach Schätzungen des Sozialministeriums 275.000 Personen profitieren sollen, liegt daran, dass es nicht nur um die Kinder pflegebedürftiger Eltern geht, sondern um alle, deren Angehörige Sozialhilfe bekommen. Das betrifft vor allem die Eltern behinderter, volljähriger Kinder. Für Menschen mit Behinderungen sieht das Gesetz noch andere Verbesserungen vor. Jetzt schon gibt es ein Arbeitsbudget. Dieser Gedanke wird auf die Ausbildung ausgeweitet. Die SPD-Politikerin Dagmar Schmidt machte in einer der Bundestagsdebatten deutlich, was das für die bedeutet, die auf eine Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen sind.
Bisher können sie sich nur in den Werkstätten ausbilden lassen oder bei anderen Leistungsanbietern, wo sie hinverwiesen werden. Mit dem Budget für Ausbildung können sie auch dann gefördert werden, wenn sie eine reguläre betriebliche Ausbildung oder ein Fachpraktikum aufnehmen.
Außerdem soll ein Angebot dauerhaft finanziell gesichert werden, das es bereits 500 Mal gibt. Die sogenannte ergänzende Teilhabeberatung. Menschen mit Behinderungen beraten in unabhängigen Stellen als Experten in eigener Sache mit.
Ab dem 1. Januar müssen nur noch Gutverdiener für die Pflege von Angehörigen bezahlen, Gudula Geuter berichtete. Und wir bleiben beim Thema Pflege, das wir aktuell auch in einer mehrteiligen Serie vertiefen und blicken auf den Betrug in der Pflegebranche. Gerade Pflegebedürftige, die künstlich beatmet werden müssen, werden oft Opfer von Betrügern. Dort also, wo der Pflegebedarf am höchsten ist, ist auch die kriminelle Energie am größten. Zum Beispiel gibt es kriminelle Pflegedienste, die nicht erbrachte Leistungen abrechnen oder sich für den Einsatz von Fachpersonal bezahlen lassen, das gar nicht vorhanden ist. Teils sind sogar Pflegebedürftige und deren Angehörige selbst am Betrug beteiligt. Und Betrügern auf die Spur zu kommen, das ist gar nicht einfach, wie Michael Watzke berichtet.
Für die ambulante Pflege gaben die gesetzlichen Pflegekassen im vergangenen Jahr mehr als 23 Milliarden Euro aus. Ein riesiger Markt, der Betrüger anlockt. Und das vor allem in dem Bereich, in dem die Pflegebedürftigen besonders hilflos sind und die Zahlungen besonders hoch, bei der ambulanten Versorgung von Menschen in der Intensivpflege. Patienten, die nicht selber atmen können und in allerhöchstem Maße Hilfe brauchen. Bis zu 30.000 Euro im Monat kann die Versorgung solcher Schwerstkranker kosten. Franziska Beckebanz, die als Fachgebietsleiterin bei der Siemens Betriebskrankenkasse SBK beschäftigt ist, macht sich keine Illusionen. Menschliches Leid hält Betrüger nicht ab. Gerade in der Intensivpflege, sagt die Expertin, sei in den letzten Jahren aufgefallen,
dass einige Personen darauf gekommen sind, dass man da sehr gut betrügen kann, ohne dass man sich besonders dreckig machen muss auf den ersten Blick, wenn ich das so sagen darf.
Franziska Beckebanz spürt Betrug bei der Pflege nach. Ein mühsames Geschäft, längst nicht immer erfolgreich.
Wenn dort jemand natürlich etwas fälscht, dann müssen sie dem erstmal auf die Schliche kommen. Und das ist gar nicht einfach. Da sind doch einige ziemlich ausgebufft.
Unter Generalverdacht will Franziska Beckebanz die Pflegedienste in Deutschland nicht stellen. Die meisten leisteten ehrliche Arbeit, meint sie. Und doch gäbe es mehr schwarze Schafe als gedacht, sagt Beckebanz Kollege Andreas König. Er leitet die Revisionsabteilung bei der SBK und beobachtet deutlich steigende Fallzahlen.
Wir haben eine Steigerung von Jahr zu Jahr um 30%. Nicht die Fälle, die jetzt auch zum Ergebnis führen, aber zumindest die Hinweise nehmen deutlich zu, die zu untersuchen sind.
Was auch daran liegen kann, dass die SBK ihre Kontrollen verstärkt hat, wie die meisten Pflegekassen. Und auch der medizinische Dienst der Kassen ist seit 3 Jahren im Einsatz gegen Pflegebetrug und prüft die Abrechnungen der Pflegedienste. Am leichtesten wäre es, Betrügern auf die Schliche zu kommen, wenn Pflegebedürftige oder deren Angehörige sich meldeten. Aber, sagt Franziska Beckebanz, das geschieht nicht immer.
Weil in der Regel besteht ja zwischen Kunde und den Pflegediensten ein großes Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, es ist schon schwierig, wenn ich bin pflegender Angehöriger oder ich bin selber pflegebedürftig und ich muss jetzt hier den Pflegedienst, dem ich ja tagtäglich in dem Sinne ausgeliefert bin, hier an den Pranger stellen.
Hinzu kommt, viele Pflegebedürftige und deren Angehörige sind schon froh, wenn sie überhaupt einen Pflegedienst finden. Das wollen sie nicht gefährden. Flankiert wird die Arbeit von Pflegekassen und medizinischem Dienst durch Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die zur Bekämpfung des Pflegebetrugs in einzelnen Bundesländern installiert wurden. So auch in Bayern, wo der Staatsanwaltschaft München im Oktober ein Schlag gegen kriminelle Pflegedienste in München und Augsburg gelang. Schadenssumme 8 Millionen Euro. Der leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst sieht im Pflegebetrug ein strukturelles Problem.
Diese Kombination, dass zum einen sehr viel Geld bewegt wird, zum anderen kaum eine Kontrolle stattfindet, übt natürlich auch eine große Anziehungskraft auf schwarze Schafe aus. Man könnte etwas vereinfacht sagen, unser Gesundheitswesen ist in Teilen ein Schlaraffenland für Kriminelle.
Die Justiz könne das ändern, aber auch ein engeres Kontrollraster für die Pflegedienste. Franziska Beckebanz von der Siemens Betriebskrankenkasse weist darauf hin, dass Vor-Ort-Kontrollen im Moment noch wenig Schrecken verbreiteten.
Es gibt ja eine jährliche Regelprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, auch bei den ambulanten Pflegediensten. Und dieser ist aktuell noch so, dass der vorher angemeldet wird, einen Tag vorher. Und dann hat natürlich ein Pflegedienst einen Tag Zeit, zumindest die Situation so darzustellen, dass es für die Prüfung ausreicht. Diese Prüfungen sollten auch unangemeldet kommen. Das wäre auf jeden Fall eine Schwierigkeit für die Pflegedienste, dann Betrüger rein längere Zeit durchzuhalten.
Kontrollen können aber wenig ausrichten, wenn Angehörige zu Komplizen werden. Auch das kommt vor, sagt Kassenexpertin Beckebanz.
Das sind diese sogenannten Kickback-Zahlungen. Das spielt auch mit rein, wenn ich Pflegebedürftigkeit bei der Begutachtung vorgaukle oder täusche, mich kranker mache oder pflegebedürftiger, als ich wirklich bin.
Pflegestunden, die abgerechnet werden, aber nie geleistet wurden. Pflegeleistungen, für die kassiert wird, die aber nie oder zumindest nicht in angegebenem Umfang erbracht wurden. Das sind gängige Betrugsmethoden, mit denen sich Milliarden ergaunern lassen. Nur selten können die Pflegekassen Gelder zurückfordern. Pflegedienste, die auffällig wurden, verschwinden meist schnell von der Bildfläche. Bei der Betreuung von schwerstkranken Intensivpatienten will der Bundesgesundheitsminister neue Sicherheitsbarrieren gegen Betrüger einrichten. Jens Spahn hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der für mehr Qualität und mehr Kontrolle sorgen soll, wenn solche Pflegepatienten in Privatwohnungen versorgt werden, sogenannten Pflege-WGs. Abrechnungsbetrug und kriminelle Fehlleistungen, so der Minister, sollten bekämpft werden. Eine Regelung, die diesen Pflege-WGs die Existenz deutlich schwerer gemacht hätte, hat der Minister aber bereits wieder abgeschwächt.
Wie man Betrug bei der Pflege besser bekämpfen könnte, dieser Frage ist Michael Watzke nachgegangen. Und um Betrug sowie eine weitere Neuerung für das Jahr 2020 geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Ab Januar tritt für Unternehmen in Deutschland die Bonpflicht in Kraft. Jeder einzelne Verkauf muss dann quittiert werden, auch beim Bäcker. Teure Papierverschwendung, sagen Kritiker. Warum die Regierung aber dennoch an der Bonpflicht festhält, und zwar ohne Ausnahmen, das erklärt Birte Sönnigsen.
Den Bon, den gebe ich Ihnen auch mit.
Brauche ich nicht.
Den brauchen wir nicht.
Nee, danke.
Ob die Kunden ihn brauchen oder nicht, sie bekommen ihn. Egal ob für eine Kugel Eis, das Bier in der Kneipe oder die Brötchen beim Bäcker. Händler müssen ihren Kunden einen Kassenbon mitgeben. So will es das sogenannte Kassengesetz. Schon vor Jahren wurde es verabschiedet, das Ziel, Steuerbetrug vermeiden. Der Staat verliert jedes Jahr Milliarden, weil Unternehmen mit manipulierten Kassen arbeiten oder Rechnungen falsch erfassen. Vor allem in Branchen, in denen viel Bargeld unterwegs ist, zum Beispiel in der Gastronomie. Das Gesetz soll jetzt beim Kampf gegen Steuerbetrug helfen, denn bisher konnten Rechnungen zu leicht manipuliert werden, sagt Carsten Schneider von der SPD.
Kein Kassenhersteller konnte eine legale Kasse, die nicht manipulierbar war, verkaufen. Sie gehen in ein Restaurant, lassen Sie eine Rechnung geben und da steht dann Zwischenrechnung drauf. Wenn Sie nicht exakt eine richtige Rechnung wollen, wird Ihnen abends ausgebucht und als Schwarzgeld vereinnahmt.
Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die Kassen müssen ein Update bekommen, damit Umsatzdaten fälschungssicher an die Finanzämter gemeldet werden. Zusätzlich soll die Kassenbonpflicht den Steuerprüfern helfen, zu kontrollieren, ob die Buchung auch wirklich stimmt. Die FDP-Fraktion im Bundestag will die Bonpflicht schnell wieder abschaffen. Für FDP-Finanzexperte Christian Dürr reichen im Kampf gegen Steuerbetrug fälschungssichere Kassen.
Wo nachweisbar ist, dass sie manipulationssicher sind, dann kann man auf die Bonpflicht auch verzichten. Das Irre ist ja, wenn man auf eine Kasse ganz verzichtet, braucht man auch keine Bons ausgeben. Das wäre vielleicht noch eine Gesetzeslücke, über die man sich Gedanken machen muss.
Weitere Kritikpunkte am neuen Gesetz: zu teuer für die Betriebe, zu viel Bürokratie, zu viel Papierverschwendung. Mehr als 2 Millionen Kilometer Kassenbons fallen zusätzlich an, pro Jahr. Das hat der Handelsverband Deutschland ausgerechnet. Auch wenn viele Kunden oft gar keinen Kassenzettel wollen, gerade wenn es um kleinere Beträge geht. Auch innerhalb der Großen Koalition sind im Dezember Zweifel aufgekommen, ob eine generelle Pflicht, so ganz ohne Ausnahme, wirklich zu mehr Steuersicherheit führt. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte seinen Ministerkollegen Olaf Scholz im Finanzministerium aufgefordert, nochmal nachzubessern. Altmaier sei ursprünglich davon ausgegangen, dass Ausnahmen möglich seien und die Bonpflicht zum Beispiel nicht für jeden Brötchenkauf gilt.
Wir stellen fest, dass die Ausnahmeregelung sehr restriktiv gehandhabt wird. Deshalb habe ich dem Kollegen einen Brief geschrieben mit der Bitte, pragmatisch vorzugehen und dafür zu sorgen, dass nicht in Bereichen, wo der Kunde überhaupt kein Interesse an einem Bon hat, wo es auch keine Hinweise auf Betrug gibt, dass wir dort Hunderte von Millionen von Bons zusätzlich drucken und die Umwelt belasten.
Die SPD und Finanzminister Olaf Scholz bestehen auf der Bonpflicht für alle. Und auch die Kanzlerin hält nichts von einer Ausnahme.
Am besten kann man Ausnahmen durchgehen lassen. Und wenn wir gemeinsam welche finden sollten, dann bin ich dafür. Aber nur dann, wenn man den Eindruck hat, dass alle verstanden haben, dass der Grundtatbestand, dass man nicht einfach Mehrwertsteuer umgeht, dass der nicht geht. Und das ist leider noch nicht bei allen angekommen.
Ab Januar muss also gedruckt werden. Wobei nicht unbedingt, es ging ja auch digital. Laut Finanzministerium dürfen die Bons auch per Mail oder Handy verschickt werden. Aber egal, ob gemailt oder gedruckt, die Bonpflicht gilt. Ohne Ausnahme.
Die Bonpflicht kommt ab Januar, Birte Sönnigsen berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, wir haben Sie am Anfang der Sendung bereits gehört. Für den DAX war 2019 insgesamt ein gutes Jahr. Heute, am letzten Handelstag, der ja schon um 14 Uhr zu Ende ging, da war die Stimmung bei Anlegern eher verhalten. Woran lag das?
Es war einfach eine Wir-machen-die-Bücher-Zu-Stimmung und die paar Nachrichten, die reinkamen, waren auch nicht gerade euphorietreibend. Stichwort Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings. Stichwort Beschwerden über die Post, die in diesem Weihnachtsgeschäft exorbitant gestiegen sind. Da hat der DAX den Rückzug angetreten, ist um 0,6% gefallen auf 13.249 Punkte. Aber insgesamt auf Jahressicht ist das Plus schon bemerkenswert, 25,6%.
Der DAX ist ja nicht der einzige wichtige deutsche Index. M und S-DAX, die liefen zuletzt besser. Wie haben die sich denn zum Abschluss noch geschlagen?
Ja, also die haben insgesamt sich sehr viel besser geschlagen nochmal als der DAX in diesem Jahr. Beide MDAX und S-DAX haben jeweils rund 31% zugelegt im Lauf dieses Jahres 2019.
Welche einzelnen Aktien stechen denn insgesamt heraus? Also wer sind so die großen Gewinner und Verlierer des Jahres?
Eine Aktie, die erst dieses Jahr aufgestiegen ist vom MDAX in den DAX, ist der größte DAX-Gewinner, MTU, der Motoren- und Maschinenbauer. Hier stieg der Kurs der Aktie um rund 60% nach oben. Größter DAX-Verlierer, Wirecard, der Zahlungsdienstleister, der dieses Jahr in der Frankfurter Allgemeinen mal als Schande für den DAX bezeichnet wurde, wegen der undurchsichtigen Bilanzfälschungsvorwürfe. Hier verlor die Aktie im Laufe des Jahres 19%.
Treiber war ja immer die Niedrigzinspolitik der Notenbanken an den Märkten. Wo steht die Umlaufrendite heute?
Die ist heute leicht gestiegen, im negativen Bereich auf minus 0,23%. Rekordtief Anfang September war minus 0,73%. Insofern ist der Stand jetzt fast schon positiv zu werden.
Und dann blicken wir noch auf Euro und Gold.
Der Eurokurs steht heute Abend bei knapp 1,12 Dollar. Im Laufe dieses Jahres hat der Euro deutlich an Wert verloren. Und der Goldpreis erhält sich heute Abend über 1.500 Dollar pro Feinunze bei 1.515,26 $.
Das waren Informationen von Konrad Bußen aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Stefan Koldehoff, unter anderem mit einem Jahresrückblick auf die bildenden Künste. Ich bin Katja Scherer, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.